neue Folge im Produktwerker-Podcast. Die Folge könnte man vielleicht auch Kevin allein zu Hause nennen. Also für diejenigen unter euch, die die alte Filmreihe von 1990, glaube ich, fing es an, noch kennen. Auf Englisch hieß die Home Alone. Und darum soll es mit dem Fokus auf Product Owner gehen. Also Product Owner allein zu Hause. Homeoffice. Was macht das mit euch? Was hat das für Auswirkungen auf die Rolle als Product Owner? Geht das überhaupt, im Homeoffice zu sitzen und alles per Teams und Zoom und Google Meet und sonst was nur abzustimmen? Wie kann dann Stakeholder-Kommunikation, Kommunikation mit dem Team etc. funktionieren? Dominik und Olli kümmern sich um die Frage und diskutieren diese Rahmenbedingungen und was das für uns in der Product Owner-Rolle macht. Viel Spaß dabei!
Bezogen auf die Zusammenarbeit zwischen Product Owner und dem Team, aber auch allen Stakeholdern, gibt es verschiedene Modelle. Seitdem Corona gewütet hat, habe ich das Gefühl, dass ein bestimmtes Thema viel stärker aufkommt als vorher, nämlich Homeoffice. Wir wollen heute über das Thema sprechen, Product Owner im Homeoffice. Und damit ich nicht wieder einen langweiligen Monolog halte, an meiner Seite Oliver. Hallo Oliver.
Hallo Dominik.
Also mein Eindruck ist, seitdem Corona da war und wir natürlich alle sehr stark ins Homeoffice gegangen sind, jetzt ist Corona als solches weg, Einschränkungen gibt es wenige, aber mein Gefühl ist, dass Homeoffice seitdem sehr konstant in vielen Bereichen geblieben ist. Ich weiß, es gibt einige Unternehmen, die Menschen schon längst wieder ins Büro geholt haben, aber trotzdem ist Homeoffice eine Sache, wo ich glaube, dass es wert ist, dass wir da heute mal drüber sprechen. Wie ist denn dein Eindruck von der Verteilung bezogen auf Homeoffice und vor allem auch der Verantwortung als Product Owner?
Also wir begleiten ja mit den Produktwerkern eine ganze Reihe von Product Ownerinnen, Product Owner in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Kontexten, große Produktentwicklungen, kleinere. Und ich nehme schon wahr, dass sehr viele POs eher zu Hause sitzen, also im Homeoffice sitzen. Oder, aber die Entwicklung war vielleicht auch noch ein bisschen vor dem, was du jetzt mit der Corona-Pandemie angesprochen hast, PO sind und ihr Team ganz woanders sitzt, also lokal ganz woanders, an einem ganz anderen Ort. Und das ist dann vielleicht eher ein Remote-Product-Owner, ne? Also der halt nicht den direkten persönlichen Kontakt in einem Unternehmen mit dem Team halt irgendwie hat. Und ich nehme schon wahr, dass das sehr stark nochmal zugenommen hat und in ganz vielen Unternehmen eher so Standard ist. Ich glaube, ein paar Jahre früher, und das merkt man ja auch so ein bisschen immer in unserem Podcast, wir erzählen immer sehr viel, ja, und dann machen wir gemeinsam Sprintplanning und dann sind wir zusammen vor Ort und wie auch immer, dass wir halt vielleicht noch viel aus der alten, früheren Welt alle zusammen an einem Ort irgendwie denken. Und vielleicht macht es auch deswegen Sinn, sich explizit mal über meinen Eindruck von dem aktuellen Standard zu unterhalten. Und das eher traditionelle Denken kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Agilen Manifest, ne? Also ich meine, der erste Paar, was im Agilen Manifest steht, ist, dass wir in der Individuen und Interaktion mehr Wert beimessen als Prozesse und Tools, ne? Und ich glaube auch, dass ganz bewusst dieses Wertepaar als erstes gestellt wurde, ne, dass bei allem, was mit dem Thema Agilität zu tun hat, es eigentlich darum geht, ganz viele unterschiedliche Menschen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Skills und mit unterschiedlichen Ansätzen zusammenzubringen, wenn wir ein komplexes Problem lösen wollen, und die in maximale Interaktion zu bringen, weil das die Chance einfach steigt, das komplexe Problem irgendwie von verschiedensten Perspektiven richtig zu beleuchten und auch anzugehen und auf eine erste gute Hypothese zu kommen, wie wir vorwärts gehen. Und wenn wir dann weiter auf das Agile Manifest gucken, ne, gibt es ja auch die 12 Prinzipien, und da wird schon relativ klar ja auch formuliert, dass die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, und bei an sind wir als POs ja wahrscheinlich gefordert, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ne, wir nehmen hier auch zusammen remote auf und sehen uns, ist ja auch von Angesicht zu Angesicht. Ich bin aber schon der Überzeugung, dass es anders ist, als wenn wir jetzt zusammen in einem Raum sitzen würden, Dominik, und den Podcast irgendwie aufnehmen oder ob wir uns hier nur einfach über die Kamera sehen, weil du bestimmte Dinge, die so zwischen uns unausgesprochen sind oder die ich über die Kamera gar nicht wahrnehme, für mich gar nicht erlebbar sind, ne? Und dadurch entsteht, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderes Umfeld und Kontext, wenn ich als PO im Homeoffice oder Remote irgendwie unterwegs bin und vielleicht eine ganze Reihe von neuen oder anderen Herausforderungen, vielleicht aber sogar von Chancen. Und deswegen fände ich ganz gut, wenn wir da in der Folge mal drauf gucken. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ne? So auch aus der Corona-Perspektive heraus.
Als Corona uns dazu gezwungen hat, dass wir alle vom Homeoffice ausgearbeitet haben, war das für mich gar nicht so die krasse Änderung, muss ich fairerweise sagen. Also ich habe mein erstes Studium auch schon ganz am Anfang der 2000er remote durchgeführt und war regelmäßige Konferenzen und Austausch und so weiter online alles sehr gewohnt. Das heißt, das hat mich nicht vor neuen Herausforderungen gestellt als solches. Ich habe aber trotzdem gemerkt, als wir dann wieder zurück ins Büro gehen konnten und uns mehr wieder treffen konnten, dass mir das persönlich eine ganze Menge gibt. Ne? Du hast diese Sachen angesprochen, die halt abseits von Video und Audio halt doch irgendwie passieren, ne? Und einfach zusammen sein in einem Raum, das ist ein anderes Gefühl für mich und mir gibt das auch mehr Energie. Ich weiß zum Beispiel heute, ich möchte keine 100% Remote-Arbeit machen, weil mir dann einfach menschliche Aspekte fehlen, die ich brauche. Mir ist Verbundenheit sehr wichtig. Ich sehe aber, dass wenn ich heute mit Menschen spreche und vor allem auch Menschen begegne, die eine neue oder eine erste Rolle, Verantwortung etc. als Product Owner suchen, dass die durch die Möglichkeit des Homeoffice eine größere Möglichkeit auch der Stellensuche haben. Also viele, ich habe zum Beispiel jetzt gerade jemanden aus Norddeutschland, sucht auch eine Herausforderung als Product Owner. Ja, jetzt müsste man in Norddeutschland suchen normalerweise, aber das Neue normalerweise ist halt, man kann jetzt auch ganz einen ganzen deutschsprachigen Raum suchen, ohne direkt ein Riesenproblem mitzulaufen, weil für PO im Homeoffice braucht es eben auch entsprechende Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Team, Stakeholder etc., was die Organisation auch anbieten muss. Und da hat sich in den letzten Jahren vieles getan, viele neue Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass das Thema eigentlich sehr gut ist.
Ja, ist spannend, ne? Das ist zwar ein bisschen so abseits unseres Themas von dem Podcast, aber weil du es gerade erzählst mit der Flexibilität der Stellen oder Jobwahl so als Product Owner, ist nämlich auch so wahr, definitiv. Also auch wenn man sich die Stellenausschreibungen anguckt oder mit Product Ownern redet, die gerade auf der Suche sind nach einer neuen Anstellung. Ich glaube aber, dass es nicht nur an dieser vermehrten Möglichkeit von Homeoffice tatsächlich liegt, sondern einfach, weil wir immer noch für mich gefühlt in einem Markt sind, wo Unternehmen große Herausforderungen haben, qualifizierte Product Owner zu finden und sich deswegen darauf einlassen. Also ich glaube, dass es noch einen zusätzlichen Aspekt gibt. Und natürlich fällt es ihnen jetzt einfacher, weil die Corona-Pandemie da war. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus der Not der Unternehmen heraus geboren ist.
Ja, das kommt sicherlich hinzu. Ich würde jetzt sagen, lass uns mal das so ein bisschen abschreiben oder abhaken und rübergehen zu den Herausforderungen, wo du eben schon drüber gesprochen hast. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen und ich würde auch natürlich darüber sprechen, wie wir diesen Herausforderungen so ein bisschen begegnen können. Also gern auch direkt mit den ein oder anderen Lösungen dabei. Wenn du jetzt an die ganzen Leute denkst, die du begleitest und an eigene Erfahrungen, was ist so die erste Herausforderung, die dir einfällt?
Die erste Herausforderung, die mir einfällt aus Sicht eines POs, ist, dass kommuniziert wird, dass der spontane Austausch mit dem Development-Team weniger stattfindet. Also mein Setup war ganz häufig in der Vor-Corona-Zeit, in der Nicht-Remote-Zeit, dass das Team zusammen in einem Büro saß oder in zweien direkt nebeneinander, ne? Also manchmal ein bisschen örtlich getrennt. Und ich als Product Owner habe dabei gesessen. So. Und natürlich ist es egal, welches Tool wir nutzen oder egal, wie wir uns aufstellen, um dieser Herausforderung zu begegnen, dass Leute zu Hause sitzen, glaube ich, immer schwieriger, dann nochmal irgendwie aktiv zu werden, als einfach zu sagen, wenn du zusammen im Raum sitzt, oh Olli, ich brauche dich mal kurz. Ja, also oder auch nur zu gucken und du merkst vielleicht als PO, oder braucht mich mal einer oder die diskutieren da gerade länger oder ich habe gerade was aufgeschnappt, über was die diskutieren, vielleicht gehe ich mal hin oder so. Und dass diese ganz spontanen Diskussion miteinander und der Austausch, der, glaube ich, extrem hilfreich ist, und deswegen habe ich eben auch so lang und breit nochmal auf das Agile Manifest verwiesen, dass der halt weniger stattfindet, weil es immer noch mal eine zusätzliche Hürde vielleicht gibt oder Hemmschwelle. Ich muss noch erst was anderes machen, damit jetzt so eine Art von Kommunikation stattfindet. Und ich glaube halt einfach, dass da ganz viel verloren geht und dass wir vor der Herausforderung stehen, als PO uns zu überlegen, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen abfangen können. Und du hast ja gefragt, naja, was könnten da Dinge sein? Und ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen so die Geburtsstunde von Slack oder Teams oder was auch immer ist. Also, dass wir irgendwo einen Kanal schaffen, wo man dann auch schnell mal schreibt, ja, wie seht ihr denn das und das, so und so, anstatt es in den Raum zu rufen. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal expliziter zu. Ich glaube, dass das aber auch ganz viele Kernseiten hat, weil vielleicht über Slack viel zu viel kommuniziert wird und dadurch viel zu viel Ablenkung irgendwie stattfindet. Ne? Also es hat seine Berechtigung, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es uns auch manchmal dann zu sehr vom eigentlichen Arbeiten abhält. Und wenn du in einem Raum sitzt, vielleicht mehr drüber nachgedacht hast, ob du jetzt mal laut in den Raum äußerst, weil du siehst, dass da 7 andere Leute noch konzentriert arbeiten, aber ich brauche da jetzt mal Hilfe, als einfach nur in so einen Chat was reinzuschreiben und zu sagen, ja, interessiert mich jetzt nicht mehr.
Ja, eine andere Kommunikation, die weniger stattfindet, ist so, wie nenne ich sie, ungewollte, spontane Kommunikation, die aber trotzdem relevant ist. Also was meine ich damit? Ne? Ich sitze ja auch gerne mit dem Team in einem Raum und jetzt unterhalten 2 oder 30 und man kriegt das halt irgendwie so mit einem Ohr halb mit und dann merkt man irgendwie an einer Stelle, oh, da kann ich gerade helfen, weil ich weiß oder ich entscheiden kann an der Stelle, ich mache denen das Leben irgendwie leichter. Ne? Also die diskutieren irgendwie über eine Frontend-Komponente, wie die gebaut werden soll und ich merke irgendwie, okay, aber die rennen gerade eine komplizierte, aufwandstreibende Ecke. Die brauchen wir aus Business-Perspektive oder für die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt nicht. Dann kann ich zumindest sagen, darf ich mich kurz einklinken oder so. Also das findet halt nicht statt, weil diese, ne, mit Kommunikation nicht. Ich kenne Teams, die dann, ich sag mal, sowas wie eine Webkonferenz einfach die ganze Zeit laufen lassen und dann so virtuell zusammenarbeiten. Das geht in sehr kleinen Teams nach meiner Erfahrung auch sehr gut. Aber sobald du jetzt irgendwie 8, 9 Leute da sitzen hast und alle sind, sobald einer redet, sind halt alle, kriegen halt 100% Volumen der Akustik auf die Ohren. Da finde ich dann irgendwie so Ansätze netter, wenn man sie mal machen möchte. Das hilft es an der Stelle vielleicht nicht, aber sowas wie Gather, also Gather Town, keine Ahnung, wie es das genau heißt, wo man halt dann so rumlaufen kann mit virtuellen Avatar, da hat man zumindest so, ich laufe mal kurz irgendwie zu wem rüber und kann mit dem quatschen, ohne jedes Mal, was du ja quasi angedeutet hast, die Kommunikation vorzubereiten, ne? Indem ich sage, kannst du kurz, hast du kurz Zeit, sondern ich gehe einfach rüber, in Anführungsstrichen, zu der Person und rede mit der. Ich finde, das funktioniert so beim Team irgendwie okay und du hast auch Slack angesprochen, egal mit welchem Messenger man irgendwie auch arbeitet. Ich kenne auch Teams, die nutzen halt von Google das Chat-System, andere nutzen irgendwie Teams und so weiter, vollkommen klar. Aber ich habe das Gefühl, dass viele softwareentwickelnde Teams die Tendenz haben, da auch alles Mögliche an Notifications reinzupacken, wie irgendwas von irgendwelchen Servern, von irgendwelchen Pipelines und so weiter. Und dadurch hast du da sehr viel Kommunikation wieder, wo für mich immer die Frage ist, ob das nicht manchmal zu viel ist, um dann die wirklich wertvolle für mich als PO zumindest rauszufiltern.
Und da bist du bei einem weiteren Punkt, den ich herausfordernd finde. Also wenn die Kommunikation in diese Richtung geht, ist sowohl für den PO als auch für das Development-Team Fokus zu behalten. Also ich habe schon das Gefühl, im Zuge von mehr Remote-Teams, dass es Aufwand bedeutet oder Disziplin bedeutet, formuliere ich so, Fokus zu behalten. Ja, also wenn ich all diese Kommunikationskanäle irgendwie zulasse, meistens kommt dann ja E-Mail noch dazu, ne, weil das dann auch ein vorrangiges Kommunikationsmittel irgendwie ist, wenn ich irgendwie verteilt sitze. Und das kann ganz schön schwierig sein, selber fokussiert zu bleiben, ne, wenn ich an irgendeiner Aufgabe arbeite. Ich würde aber einen zweiten Schritt reinwerfen. Ne? Wir haben ja meistens immer Developer und wenn wir über POs reden, dann ist die andere Seite, in die ich kommuniziere oder mit der ich kommuniziere, ja häufig um meine Stakeholder. Und ich habe lange überlegt, gerade eben, als du gefragt hast, ne, was ist so die erste Sache, die dir einfällt, ob ich nicht die Stakeholder-Seite als erstes sage. Ich glaube, dass Abstimmung und Entscheidungen mit Stakeholdern durch das Remote-Arbeiten als PO schwieriger sind. Und ich kann auch versuchen, zu erklären, warum. weil ich glaube, dass sie noch weniger greifbarer sind. Also, dass die Führungskräfte und die Stakeholder, ne, und das mag ja auch an der Meetingkultur im Remote irgendwie liegen, ne, dass da so Stoß an Stoß der ganze Tag irgendwie mit Meetings zugeplant ist, das bei den Stakeholdern irgendwie auch ist und sich etabliert hat. Und dass dann, wenn ich sie aber brauche, um halt zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, wenn ich sie vielleicht als PO nicht alleine treffen kann, dass das einfach schwieriger und länger dauert. So, und jetzt sind wir in der Situation, wir vertreten immer die Meinung, der Product Owner hat vor allen Dingen die Aufgabe, wenn es ineffizient wird, die Entscheidung zu treffen, damit wir halt weiterarbeiten, ne, und nicht lange warten. Und hoffentlich ist eine Entscheidung, die auch wieder zurückgedreht werden kann und die nicht so groß ist. Aber Entscheidungsgeschwindigkeit ist einer der wichtigsten Dinge, die ich halt sehe, weswegen es die Berechtigung gibt, so eine Product Owner Rolle einzuführen. Und wenn ich aber die Stakeholder noch dafür brauche, was ja auch gut sein kann, ich krieg sie aber nicht, dann werden die Entscheidungen wieder langsamer. Und ich glaube, da muss man gucken als PO, wie man, wie heißt es, sich dieser Herausforderung stellt. Und ich habe so ein paar Product Owner, die wirklich versuchen regelmäßig, manchmal sogar jeden zweiten Tag und sei es nur 10 Minuten oder 15 Minuten daily ähnlich, so ein Stakeholder Daily zu machen, damit die alle einmal dahin kommen, damit ich nicht in diese Gefahr halt reinlaufe.
Die größte Herausforderung, die ich in dem Kontext sehe, ist, dass aufgrund verschiedener Kalender, die ja gerne existieren, man doch wieder so ein bisschen Richtung Pendeldiplomatie bei den Stakeholdern irgendwie gerät, weil man die Stakeholder immer so schlecht zusammenkriegen kann. Das hast du aber auch in anderen großen Kontexten immer wieder auch in Präsenz, ne? Also das ist da jetzt nicht neu. Was ich aber tatsächlich als schwierig empfinde oder als gar nicht schwierig, sondern in Präsenz finde ich es angenehmer. Ich laufe über einen Flur und treffe mal zufällig zwischendurch einen Stakeholder und an der Kaffeemaschine und wir können kurz 2 Minuten, 5 Minuten über irgendwas quatschen. Das ist für mich vor allem Beziehungsaufbau. Erstens, weil ich das sowieso menschlich total mag. Ich mag es, mit den Leuten kurz zu quatschen und ähnliches, weil ich da einfach so ein bisschen auch immer Energie rausziehe, ganz persönlich. Aber das findet halt zum Beispiel da weniger statt, weil wir uns verabreden müssen in der Regel für eine synchrone Face-to-Face-Kommunikation.
Und ich würde noch einen Punkt reinwerfen, den ich als schwieriger oder herausfordernd wahrnehme. Also mein Setup als Product Owner war häufig so, wenn ich dann irgendwo meinen Schreibtisch hatte, da saß, hoffentlich im Teamraum, dass ich ganz viele Artefakte, die ich verantworte als PO, meinetwegen meine Produktvision oder meine Produktstrategie oder unsere Roadmap oder was auch immer, dass ich die häufig sehr groß ausgedruckt hinter mir hängen hatte. Weil immer, wenn jemand zu meinem Schreibtisch kam und dann sagte, ja, wir brauchen noch ungefähr das und das, und ich so das Gefühl hatte, das passt nicht zur Vision, zur Strategie, zur Roadmap, was auch immer, ich mit dieser Person gemeinsam da drauf geguckt habe und du ein Gespräch führen konntest unter dem Motto, ja, ist voll der gute Vorschlag, aber vielleicht ist das jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt oder gemäß dessen, was wir auf einer anderen Ebene abgestimmt haben, nicht passend. Und dadurch hatten ganz viele Menschen rund um diese Produktentwicklung diese Artefakte wie Vision, Strategie halt relativ transparent oder man konnte sofort drauf gucken. Und das verschwindet für mich alles irgendwo in dem virtuellen Raum, irgendwo in Confluences oder was auch immer und ist damit nicht so präsent und kann deswegen auch nicht so gut gesehen und verstanden oder kommuniziert werden. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, dass ich jedem klar mache, woran wir gerade arbeiten und das natürlich nur über Vision, Strategie, Roadmap, Backlog irgendwie auch erklären kann und auch hoffentlich die Zusammenhänge erklären kann. Ne? Wir haben ja auch schon mal Folge über Decision Stack und sowas gemacht, können wir auch gerne verlinken. Aber das transparent zu bekommen bei Stakeholdern oder anderen Beteiligten durch, es verschwindet irgendwo im virtuellen Raum, ist, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Können wir aber nachher auch mal drüber nachdenken. Da haben wir vielleicht auch den ein oder anderen Ansatz, wie man das Ganze irgendwie verbessern könnte.
Ich kenne auf jeden Fall auch das Gefühl, was du da beschreibst, weil ich mag auch so diese Produktwende, Produktinformationswand, ich sehe immer ganz gerne, wo ich dann zum Beispiel auch eine User Story Map zum Beispiel noch abgebildet habe, wenn wir sie mal im Raum irgendwie gebaut haben. Ne? Dann klebe ich sie ab, klebe sie in meinem Raum auf und kann dann auch immer so sagen, okay, ich hake jetzt physikalisch auf diesen Zettel immer ab, welche Stories habe ich beispielsweise schon mit dem Team gemeinsam implementiert. Und das fehlt natürlich Ich habe zwei Sachen, wie ich damit umgehe. Das eine ist so eine Art virtuellen Raum aufbauen, also ein Miro-Board, wo ich die ganzen Sachen immer zusammen habe. Das Schöne, und da komme, werde ich bei den Tipps nachher eh nochmal sagen, ne? Aber ich arbeite mit einem Greenscreen dann zu Hause und man kann Sachen auch hinter sich einblenden. Und man kann im Zweifelsfall auch gerade, du hattest das Thema Produktvision genannt, was für mich ja immer einer der Kernartefakte ist, wenn ich mir einen Hintergrund bastel, wo die Produktvision schön groß, sichtbar, aber klar lesbar drauf ist, auch wenn ich keinen Greenscreen habe mit diesem Auto-Blur etc. und so weiter, man kann ja auch einfach eine Grafik hinter sich einblenden, dann ist da meine Produktvision drauf. Vor allem in Kontexten, wo ich dann als Product Owner auch auftreten muss, dann kann ich das so ein bisschen stärker auch kommunizieren und immer wieder darauf verweisen. Wenn man es ein bisschen mehr machen will, kann man natürlich auch mit diversen Techniksachen seine Kamerabilder ändern und so weiter. Dann hat man da mehr Möglichkeiten, aber das erwarte ich jetzt nicht unbedingt von jedem Product Owner.
Ja, guter Punkt. Ich würde noch eine, sagen wir mal, besondere Herausforderung oder einen Bereich besondere Herausforderung, und zwar die ganzen eher sozialen Dinge irgendwie mit aufnehmen wollen, bevor wir vielleicht dann zu den Chancen übergehen. Ich coach ja auch und du, glaube ich, ja auch POs, ne, und begleite die und unterhalte mich regelmäßig mit denen und versuche denen so ein bisschen Feedback oder Reflexionsmöglichkeit anzubieten. Und ich nehme schon wahr, dass mehr so ein Gefühl von Isolation oder ich bin ja alleine Einzelkämpfer irgendwie aufkommt und das eher auch negativ wahrgenommen wird, ne? Also es zu einer gewissen Art von Vereinsamung kommt und nicht mehr, ja, wir sind ein Team, ne? Also Aufbau wirklich eines gemeinsamen Teamgefühls. Und ich stelle mir das auch, ne, das, ich meine, das ist Herausforderung der Scrum Masterin, aber ich stelle mir das natürlich auch schwierig vor, im Virtuellen mehr für das Teamgefühl irgendwie zu machen, wenn man halt sich nur über die Kamera oder sowas sieht. Aber das sollte man, glaube ich, nicht so vernachlässigen. Ne? Also man muss viele Dinge damit sich selber sehr wahrscheinlich ausmachen, hat das Gefühl, ja, weil man ja vielleicht auch noch andere Interessen vertritt als das Development-Team, nämlich eher die Business-Seite oder die Seite des Stakeholder anstatt die technologische Qualität, wie man da für sich selber, glaube ich, einen ganz guten Ausgleich findet. Und ich nehme auch wahr in diesen Gesprächen, dass halt mehr gearbeitet wird, Schrägstrich die Arbeit halt, die ist zu Hause, ne, aber so mit nach Hause oder mit ins Private halt irgendwie genommen wird. Weil es natürlich anders ist, wenn ich das Büro verlasse und dann nach Hause gehe oder wenn ich so denke, ja, aber jetzt hier noch die Dreiviertelstunde mache ich halt noch oder weiß ich nicht, manche haben tatsächlich auch ihren Laptop im normalen Wohnbereich und haben kein eigenes Büro oder sowas. Und das alles, ne, das Gefühl, was entsteht, plus halt die Trennung von Privatem und Beruflichen, das halt hinzubekommen, das ist aber sehr wahrscheinlich bei jedem, der remote arbeitet oder im Homeoffice arbeitet, das finde ich nicht einfach, sondern eher sehr herausfordernd.
Ja, das kann auch, also eine der großen Chancen, die man ja immer so sieht, für sich persönlich aus dem Homeoffice, ist, ich kann mein Privatleben mehr so ein bisschen verflechten. Also ich habe nicht meine 8 Stunden Arbeit, ist etwas übertrieben, aber hart Arbeit und nichts Privates und danach mache ich mein Privatkram. Das ist ja dann noch weniger der Fall, weil ich physisch schon woanders bin. Also ich kann besser familiäre Dinge irgendwie so rein sneaken in meinen Tagesablauf. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass ich mal bei mir, aber auch bei anderen beobachte, naja gut, jetzt machen wir irgendwie, keine Ahnung, alles fiktiv jetzt, ne? Aber 18 Uhr mache ich jetzt irgendwie Feierabend in Anführungsstrichen, fange irgendwie an, privat was zu machen, Abendessen mit Familie und so weiter und danach arbeite ich noch eine Stunde. Das führt aber nach meiner Beobachtung ganz oft dazu, dass man insgesamt mehr arbeitet und dass man weniger auch abschalten kann, was, wie ich finde, auch durchaus sinnvoll und wertvoll für den Kopf ist, damit ich auch nochmal auf einer anderen Perspektive am nächsten Tag über Sachen denken kann. Und die ganze Zeit da irgendwie dran zu hängen und Arbeit nicht nur mit nach Hause zu nehmen, sondern einfach Arbeit immer präsent zu haben, das kann durchaus anstrengend werden. Jetzt haben wir aber relativ viel über die ganzen Herausforderungen gesprochen und natürlich auch mit ein paar Lösungsstrategien. Aber es ist ja nicht immer alles so schlecht, wie man gerne tut. Ich glaube, Homeoffice hat auch einige Chancen. Was ist so eine erste Chance, die dir da in den Sinn kommt, wo du sagst, das hat einen Mehrwert, wenn ein Product Owner im Homeoffice arbeitet?
Das Erste, was mir einfällt, ist, ich kann auch all die Benachrichtigungen, Slack-Kanäle, was auch immer, mal ausschalten und ich glaube, fokussierter an bestimmten Themen arbeiten. Ich glaube, dass das einfacher ist, als wenn ich an irgendwo an einem Schreibtisch sitze und dann kommt dann irgendeiner vorbei. Wir haben früher immer uns so Post-its an den Schreibtisch oder an den Monitor gemacht, ob ich ansprechbar bin oder nicht oder ob ich angesprochen werden soll. Aber natürlich nehme ich auch wahr, wenn einfach jemand reinkommt und neben meinem Schreibtisch sitzt oder steht, da bin ich auch wieder aus meiner Konzentration heraus. Aber ich glaube, dass man viel fokussierter mal über die Vision, über die Strategie, Backlog-Management und sowas nachdenken, daran arbeiten kann, dass das wesentlich einfacher ist, weil die Ablenkungen halt viel besser auszublenden sind oder dass ich die viel besser ausblenden kann.
Ja, es gibt ja so diese Unterscheidung zwischen Deep Work und Shallow Work. Also wo man sagen kann, es gibt so Arbeit, da musst du rein, ne? Es braucht so 20 Minuten, da bist du vielleicht drin und dann kannst du Sachen richtig schön durchdenken, kannst du Sachen irgendwie, dann hast du auch so ein Flow-Erlebnis und so weiter. Und das ist für mich tatsächlich auch einfacher im Homeoffice. Ich habe das nicht mit Post-its gemacht im Büro, sondern in der Regel so ganz klassisch mit diesen Gehörschutz-Dingern, die aussehen wie Kopfhörer, wo aber dann halt kein Ton drin ist. Ich muss mich ja jetzt outen, ich arbeite gerne im Großraumbüro. Aber das ist natürlich eine gewisse Lautstärke und wenn ich Deep Work brauche, dann muss ich mir die Dinge aufsetzen. Dann wussten aber auch alle um mich herum, ich bin jetzt im Tunnel. Ja, also ich glaube, dass das durch Homeoffice einfacher geworden ist, wenn man das bei sich zu Hause gut organisiert. Weil natürlich kann es trotzdem passieren, dass dann gerade irgendwie ein Postbote oder so klingelt. Ne? Und wenn es nur für die Nachbarn ist, irgendwas annehmen und dann passiert noch was anderes und vor der Tür ist auf einmal irgendwie die Müllabfuhr oder Autos an der Straße, die laut hupen, keine Ahnung. Also auch da kann es passieren, dass man abgelenkt ist. Man wird aber nicht durch andere Arbeitsaufgaben abgelenkt. Da kann man so ein bisschen mitspielen. Das sehe ich durchaus als Chance, das sehe ich auch so, wie du es gesagt hast. Was ich auch glaube, was so in dem Kontext dann auftaucht, wenn wir dann intensiver arbeiten, ist zumindest meine Beobachtung, dass wir auch, was das Thema Dokumentation beispielsweise angehen, besser werden. Besser im Sinne von, wir dokumentieren mehr, weil wir weniger synchron miteinander kommunizieren. Also hier und jetzt gemeinsam, wir beide kommunizieren ja synchron. Aber dieses Asynchrone mit, du hast eben gesagt Slack, ne? Und wenn wir dann die anderen Sachen nehmen, auch E-Mails und so weiter oder irgendwelche Wikisysteme, wo wir Sachen dokumentieren, dann kommunizieren wir darüber und müssen auch Sachen verschriftlichen. Ich merke, dass das dann gut funktioniert, wenn wir diese Dokumentation machen, gemeinsam vor allem auch, in zum Beispiel auch gemeinsamen Arbeitsterminen. Weil ich glaube, reine Textdokumentation darf es halt nicht sein. Wir brauchen immer noch die Kommunikation Angesicht zu Angesicht oder eben die synchrone Kommunikation, wo wir Sachen nachfragen, nachklären und gucken, wie reagiert die andere Person auf dieses Statement. Ne? Also auch das kriegen wir sonst nicht mit. Aber wir schreiben mehr auf, weil eben nicht mehr alle immer an dieser synchronen Kommunikation teilnehmen.
Ich bin nicht völlig bei dir. Ich würde aber ergänzen, dass das dann besser funktioniert und auch hilfreich ist und eine große Chance, wenn wir uns klar darauf einigen, wo die Dokumentation stattfindet. Und am besten finde ich immer nur an einem einzigen Ort. Du hast eben mal Miro reingeworfen. Das bietet sich, finde ich, an, weil da kann ich halt ganz auf ganz unterschiedliche Weise ganz unterschiedliche Dinge zusammenbringen, verlinken, wie auch immer, oder nehmt irgendwas anderes, ne, was es da draußen gibt. Muss ja nicht Miro sein, aber vergleichbares Angebot. Ich sehe auch Teams, die mehr dokumentieren und auch besser dokumentieren, es aber an 35 Stellen irgendwie liegt. Ne, vielleicht auch, weil das so erwartet wird von der Organisation. Und dann kann es eher schwieriger sein, dass so viel verteilt dokumentiert wird und du findest es nicht mehr wirklich wieder. Ne? Also das, deswegen würde ich die Einschränkung machen, sucht euch einen Ort, wo ihr versucht, möglichst alles in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren.
Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man so etwas vereinbart. Natürlich kann man sagen, wir machen 35 Orte und verlinken die alle freundlich miteinander. Das Problem ist nur, man vergisst irgendwann doch mal eine Verlinkung. Oder die Verlinkung selber ist immer ein ziemlicher Akt. Dann muss ich jetzt das hier hinkopieren, darüber kopieren, dann Links erstellen. Manche Systeme sind miteinander gekoppelt, wie Confluence und Jira beispielsweise. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Also ich finde auch, ein Ort und dieses, wir haben eine virtuelle Wand, ne? Dieses Miro ist mein Lieblingssystem an der Stelle, einfach weil ich es lang genug gewohnt bin und so weiter. Das ist für mich eine gute Stelle und ich kann von da aus Sprungmarken setzen zu anderen Sachen, wie zum Beispiel auch Confluence, wo ich meistens mit Teams auch Sachen dokumentiert habe.
Ich habe noch einen Punkt, den ich wahrnehme. Du hast das eben zwar als Herausforderung gesagt, dass es ja wahrscheinlich eine Überlastung vielleicht sogar durch Meetings gibt und es gibt Meeting an Meeting, wenn ich nur remote arbeite oder ganz viele remote arbeiten. Mein Gefühl aus einigen Gesprächen ist, dass viele dieser Meetings vielleicht sogar besser funktionieren, fokussierter sind und ein besseres Timeboxing haben. Weil halt klar ist, da hört es auf und das nächste Meeting fängt an und ich muss mich da irgendwie einwählen. Also eine Gefahr ist, dass da keine Pause dazwischen ist, um Sachen mal sacken zu lassen, um das andere Meeting vorzubereiten, ne? Ohne Frage. Aber das Daily dauert 15 Minuten und ich habe eher das Gefühl, wo ich Teams beobachte, dass das Daily dann 15 Minuten dauert, als an einem Ort, wo alle zusammen waren und ich viel mehr Dailies beobachtet habe, die dann eine halbe Stunde irgendwie gedauert haben, obwohl man sich ja vielleicht sogar noch häufiger irgendwie gesehen hat. Also sprich, das Timeboxing bestimmter Meetings oder Events, glaube ich, funktioniert in der Regel besser. Ja. Wenn wir aber bei den
Ja, doch. Also ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Timeboxing funktioniert an der Stelle besser, weil man diese Grenzen hat. Ich halte es aber für elementar, wenn man sehr viel remote arbeitet, dass man dann eben, du hast gerade schon gesagt, ne, Stoß an Stoß, du hast dann immer diese Termine, die, ne, der eine hört um 13 Uhr auf, der andere fängt um 13 Uhr an. Das halte ich auch, das ist physikalisch ja schon normalerweise nicht möglich, ne? Wir müssen Raum wechseln und so weiter. Aber hier wartet man dann noch eher. Und ich bin jemand, ich bin sehr gerne pünktlich bei solchen Terminen. Ich mag es sehr, wenn man Timebox nicht ausreizt und vielleicht die Timebox sogar gar nicht auf die volle Stunde münzt, sondern 5 Minuten oder bei längeren Terminen 10 Minuten vorher beendet. Es gibt beispielsweise bei Google, wenn man den Kalendertyp nutzt, auch die Option schnelle Meetings, dann wird das automatisch bei den Terminen berücksichtigt. Das halte ich dann aber für sinnvoll, alleine auch, damit man nicht die ganze Zeit nur am Rechner sitzt, weil das ist auch eine kleine Gefahr. Klassisch Homeoffice, ja, man sitzt die ganze Zeit nur am Rechner, steht wenig auf, läuft wenig rum, weil man ja nicht zu den KollegInnen und so weiter laufen kann. Aber an der Stelle einmal eine kurze Pause machen, ist, glaube ich, für die Effektivität und Effizienz der Arbeit wichtig, weil der Kopf nochmal was durchblutet wird und so weiter.
Hm. Mir fällt gerade noch eine weitere Chance tatsächlich ein. Also auch wenn wir über die Scrum-Events reden und sie heißen ja bewusst Events, dann heben wir immer heraus, dass das nicht irgendwas ist, wo jemand eine Präsentation vorbereitet hat und den anderen irgendwas erzählt, sondern in meiner Welt heißen die Events und nicht Meetings, weil sie einen gewissen Workshop-Charakter haben. Ne? Also wir kommen zusammen und arbeiten gemeinsam an irgendwas mit einem klaren Ziel, ein bestimmtes Ergebnis zu erarbeiten. So, und ich glaube, dass diese Remote-Situation durchaus eine große Chance ist und ich das auch so wahrnehme, wieder mehr in diesen Workshop-Charakter zu kommen. Vor allen Dingen, wenn das so ist, dass wir Miro einsetzen, da gemeinsam halt auch irgendwie an, ich sag jetzt mal was, an unserem Product-Backlog oder an der Story-Map oder sowas arbeiten, glaube ich, dass dieses gemeinsam an Dingen arbeiten eher zunimmt, als wenn ich Jira aufgemacht habe und ich habe halt Einträge im Backlog irgendwie vorgelesen. Das sehe ich als große Chance, weil ich glaube, daraus entstehen nochmal viel mehr und viel bessere Ergebnisse, mit denen wir viel besser zusammenarbeiten können. Und das wird tatsächlich durch Miro, glaube ich, einfacher.
Ja, das unterschreibe ich. Jetzt haben wir über die Herausforderungen und auch über Chancen gesprochen. Ich würde gerne, bevor wir gleich natürlich in Abschluss in üblicher Manier zu den Tipps und Tricks rübergehen, auch mal so ein bisschen eigene Erfahrungen reflektieren. Was hast du denn für eigene Erfahrungen gemacht, so in diesem Kontext Product Owner im Homeoffice?
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich fast immer nur Product Ownerin begleitet habe, wo das Team halt woanders war. Das war entweder sowas wie, wir haben so ein Nearshoring-Development-Team aufgebaut, keine Ahnung, in Polen oder damals noch in der Ukraine oder so. Und die Product-Ownerin saß halt lokal hier in Köln oder irgendwo im Rheinland. Oder das, was wir am Anfang eher mit so Remote-PO meinten, ich habe mir einen Dienstleister geholt. Da draußen gibt es ja eine ganze Menge, die mir ein Team stellen, wo ich das Team quasi mieten kann und ich dann aber in meiner Organisation als Product Owner irgendwie agiere. Und ich würde sagen, dass die Product Ownerin halt genau die Herausforderungen und Chancen hatten, die wir gerade eben so diskutiert haben, dass sie aber sehr schnell auch dahin gekommen sind zu gucken, wie kann ich nochmal anders auf einer persönlichen Ebene zu diesen Menschen irgendwie Kontakt aufbauen. Ich glaube, dass das so mit das Wichtigste ist, ne? Dass man Beziehungsarbeit macht, hatten wir ja eben ja auch schon gesagt, ne? Das Gefühl der Isolation nicht entsteht und dass wir aber auch ein Teamgefühl irgendwie entstehen lassen können. Und ich habe auch schon Product Owner begleitet, die Teams in Indien hatten. Da war das dann schwierig, weil halt auch bestimmte kulturelle Hintergründe oder bestimmte Ansichten zu Arbeit oder wie man miteinander kommuniziert oder mehr Hierarchien, also Indien war jetzt nur ein Beispiel, ne, weißt, was ich meine, schwieriger werden. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele Unternehmen auch noch ein paar Jahre vor der Corona-Pandemie ja solche Teams eher wieder rückverlagert haben zum Teil, ne, also wieder viel mehr in die Nähe oder wieder co-located, dass alle an einem Standort sind, weil sie gemerkt haben, da geht halt ganz viel verloren, ne? Also ich habe vor allen Dingen diesen Teamgefühl, fehlendes Teamgefühl, als auch da fehlt was in der Kommunikation als die größte Herausforderung da wahrgenommen.
Das klingt sehr spannend, weil ich gerade daran denke, ich hab eine Situation gehabt, mehrere Jahre lang, da war mein Team auch komplett nicht bei mir. Ich war aber nicht im Homeoffice, das muss man dazu fairerweise sagen. Ich saß an einem Standort und mein Team war verteilt über mehrere Standorte, weil die konnten teilweise im Homeoffice arbeiten. Dann gab es mehrere Kollegen, die gemeinsam in einem Büro saßen, aber der Rest war halt im jeweiligen eigenen Homeoffice. Und ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, ne? Also ich fand die Zusammenarbeit mit Stakeholdern war immer ansonsten relativ gut, weil die waren bei mir halt in meiner Nähe, da konnte ich hingehen, man konnte sich an Kaffeemaschine treffen, all das, was ich eben gesagt habe. Was aber dann natürlich auch dazu geführt hat, wenn ich mit dem Team sprechen wollte als Stakeholder, dann hatte ich da andere Herausforderungen. Ich habe es meistens so gelöst, wir haben uns natürlich jeden Morgen zum Daily getroffen, haben uns da kurz synchronisiert, aber ich habe locker im Schnitt eine Stunde bis anderthalb Stunden nochmal ganz klassisch telefoniert mit den jeweiligen Developern, weil wir irgendwas absprechen mussten, weil wir irgendwas klären wollten und so weiter. Da war für uns irgendwie Telefon immer das Beste und ich mag ja auch Telefon. Ich weiß, wir haben mittlerweile viel mehr auf Video, aber ich kann dabei so ein bisschen rumlaufen und manchmal hilft mir das Rumlaufen, so ein bisschen freier zu denken an einigen Stellen oder zu sinnieren. Aber ich würde an der Stelle, ich greife quasi jetzt auf und möchte schon direkt in Tipps und Tricks rübergehen. Weil was bei diesem Team für mich gut funktioniert hat, und ich habe ja eben gesagt, mir ist so die Beziehung zu den Menschen sehr wichtig. Ich möchte mit denen so eine Beziehung eben aufbauen und auch ein gemeinsames Gefühl haben, Verbundenheitsgefühl, auch ein Teamgefühl. Und was mir da sehr geholfen hat, ist, dass wir uns alle 2 Wochen getroffen haben. Wir haben das Planning, das Review und die Reto und so weiter immer am gleichen Tag gemacht. Und dadurch hatten wir auch einen Grund, warum wir an diesem Tag alle zusammenkommen sollten. Jetzt hatten einige Kollegen tatsächlich auch eine Anfahrtstrecke von 400 Kilometern bis zu uns. Das haben sie trotzdem gemacht, weil wir haben es ja nur alle 2 Wochen getan. Aber an dem Tag haben wir halt miteinander in einem Raum über diverse Sachen gesprochen. Wir waren mittags zusammen essen. Ja, auch da spricht man dann mal so ein bisschen privat. Was macht man denn so? Hobbys, Leidenschaften, keine Ahnung. All Sachen, die mir immer als Mensch auch gut tun. Und das hat für mich eine Menge kompensiert. Also in dem Moment, wo ich auch dran denken müsste, das wäre 100% nur remote und ich würde alleine sitzen, würde mich das gerade ziemlich nerven und psychisch auch belasten. Aber dieses alle 2 Wochen reichte mir schon aus, um ein gutes Teamgefühl, zumindest von meiner Seite aus, zu entwickeln.
Mir fällt da ein, in dem Zusammenhang, um das auch zu bestätigen, was du gesagt hast, dass in dem Fall, wo wir uns mal ein Development-Team quasi für 1,5 Jahre gemietet haben, dass die Product Ownerin unabhängig auch von den Scrum Events mal dahin gefahren ist, jede 2 Wochen, jede 3 Wochen, wo dieses Team gearbeitet hat. Ne? Also viele Organisationen würden das, glaube ich, auch unterstützen, dass man sagt, ja, ich will aber mal jede 2 oder 3 Wochen einfach bei denen sein. Ne? Also es ist ja manchmal mehr Aufwand, dass die ganzen Developer alle sich in Bewegung setzen. Vielleicht ist es sogar einfacher, wenn ich mich als Product Owner nur mal in Bewegung setze, wenn die Developer alle zusammen an einem Ort sind. Und die ist damals tatsächlich regelmäßig, ich glaube, jede 2 Wochen mal für einen Tag nach Berlin gefahren und hat sich einfach zu denen mit in den Raum gesetzt. Ne? Ja, es ist natürlich immer besser, wenn es halt 5 Tage die Woche wären, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, man kann viele Dinge tatsächlich so ein bisschen abfedern damit, indem man es halt wenigstens ab und zu macht. Das, was ich als Tipp und Trick noch zum Ende reinwerfen würde, ist halt der Punkt, ich glaube, dass wenn wir uns viel so über Kamera und über Mikrofone unterhalten, miteinander austauschen, dass ein gutes Mikrofon oder auch eine halbwegs gescheite Kamera durchaus hilfreich sein kann. Also ich finde nichts Anstrengenderes, als dass ich denjenigen gar nicht mehr erkennen kann. Also der ist zwar da, aber das Licht oder was auch immer es sucht, der sitzt dann an irgendeiner Stelle, dann scheint noch die Sonne rein, es blendet alles, ich kann überhaupt keinen erkennen und dann ist da noch irgendwie, ist ein ganz schlechtes Laptop mit einer ganz beschissenen Mikrofon. Ich finde, das stört tatsächlich und lenkt auch nochmal total ab und leitet meine Aufmerksamkeit nochmal irgendwo anders hin. Also ich glaube, dass man auch die Kompetenz, die man ausstrahlt und die Qualität der Kommunikation, die stattfindet, wesentlich verbessern kann, indem man in solche Dinge investiert. Und ich würde da einfach nachfragen bei meinem Unternehmen. Hier kann ich nicht mal eine gescheite Kamera haben oder mal ein gescheites Mikro, mit dem ich hier, wenn ich schon die ganze Zeit so virtuell arbeiten soll, mit dem ich halt einfach professioneller unterwegs bin. Und lustigerweise ist das ja auch einer der ersten Sachen, die wir als Produktwerker gemacht haben, ne? Als die Trainings dann sich ein bisschen in den virtuellen Raum verlegt haben, dass wir gesagt haben, wir gucken einfach mal bei den Gamern, was die so machen, weil die haben viel mehr Erfahrung, wenn die da so streamen und so. Und das ist manchmal auch gar nicht so teuer und hat ganz große Effekte.
Ja, ich muss mal dazu sagen, dass ich so ein kleiner Gaming-Nerd bin. Also ich spiele gar nicht so wild die großen Blockbuster, AAA-Spiele oder was auch immer. Aber ich mag ja Indie-Games ohne Ende, also auch Streaming. Und das schaue ich mir auch gerne an. Und dann war es für mich auch klar, ich hatte auch schon vor der ganzen Corona-Geschichte ein gutes Mikrofon extra separat, was eben auch nicht so teuer ist. Ne? Aber es machte eine ganze Menge aus. Und manchmal war auch so, oh, Dominik, der Ton ist bei dir ja super. Ja, das ist, weil ich weiß, am Ende ein gutes Mikrofon ist wie ein gutes Deo. Ja, also du merkst halt erst dann, dass es nicht da ist, wenn es schlecht wird. Mikrofon ist manchmal gar nicht so das Riesenthema, sondern eher, ich habe Menschen, die sind in Räumen, die halt akustisch totaler Mist sind. Also unglaublicher Hall, so ein bisschen, so als würdest du telefonieren und du hast das Gefühl, ist mein Gegenüber gerade auf der Toilette? Also dann ist so eine bestimmte Akustik, die hörst du dann, ne? So wie in den Kacheln, weil der Schall sich spiegelt von den Wänden und so weiter. Also auch da kann man so ein bisschen schauen, ob man seinen eigenen Raum, wenn man einen Raum denn hat, ne? Also wenn man sagt, ich arbeite 100% remote, dann hat man vielleicht sogar ein eigenes Arbeitszimmer oder eine eigene Arbeitsecke, dass man da schaut, dass da irgendwie so ein bisschen ein Teppich liegt oder ähnliches, ne? Oder man hängt irgendwo mal irgendwas drüber, damit die Akustik nicht ganz so grottig ist. Und ich kenne auch diese Kollegen, wie du gerade eben schon gesagt hast, die sitzen am Anfang des Termins, kannst du die noch sehen und dann dauert der Termin aber gerade im Winter, ne? Keine Ahnung, bis 5 oder noch ein bisschen länger und am Ende des Termins siehst du die gar nicht mehr, weil bei denen alles dunkel geworden ist, weil das Licht nicht angemacht haben, weil der Monitor leuchtet ja. Und ich finde, das ist, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, man kann gucken, ob man sich nicht auch so eine Beleuchtung ranschafft. Das haben wir ja auch gemacht, damit unsere Gesichter gut zu erkennen sind. Und ich weiß, wenn ich bei mir das Licht ausschalte, dann ist bei mir, bin ich auch total schlecht zu sehen. Und wenn ich aber jetzt, wie du gesagt hast, ne, Kompetenz ausstrahlen will und jetzt auch in so einem, in einem Review beispielsweise meinen Stakeholdern erstmal erkläre, was ist unsere Produktvision ganz am Anfang, dann braucht es da eigentlich so ein bisschen auch ein gutes Auftreten. Ist vielleicht eine Kleinigkeit, gestehe ich auch ein, aber es ist eine Möglichkeit, da ein bisschen besser auch zu wirken.
Hast du denn noch einen finalen Tipp?
Ich möchte eine Sache wiederholen, die ich eben schon gesagt habe, aber ich finde sie wichtig. Wenn wir virtuell arbeiten, dann brauchen wir auch da eine Art Zuhause. Und ich finde einen virtuellen Raum, das kann in Miro sein, das kann in Gather sein, das kann in irgendwo anders sein. Aber Hauptsache, man hat einen virtuellen Raum, wo man alle Informationen immer sichtbar hat, transparent hat, wo man auch quasi hingehen kann, um Sachen durchzusprechen und zu diskutieren. Und ich mache das auch heute noch, egal ob es jetzt mal mit einem Coach hier oder Menti ist, ob es mit einem Produktteam ist oder wo auch immer, dass ich gerne sage, ich habe ein Miro-Board und wir gehen da eben mal drauf gemeinsam und ich sehe zum Beispiel über das Spiegeln der einzelnen Cursor ja auch, wo bewegt sich mein Gegenüber oder das Team gerade überall lang. Und das hat für mich immer so das Gefühl von, wir sind hier gerade gemeinsam vor dieser Wand und können gemeinsam Sachen besprechen. Ich kann irgendwo drauf zeigen, der andere sieht es und so weiter. Das hilft mir dann doch tatsächlich sehr. Jetzt haben wir aber, glaube ich, relativ viel auch gesprochen über das Thema Herausforderungen, Chancen, jetzt noch ein paar eigene Erfahrungen eingestreut und die Tipps und Tricks. Ich glaube, da sind viele gute Sachen dabei, die man sich als Product Owner im Homeoffice mitnehmen kann. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass uns als Product Owner bewusst sein muss, wir können unseren Kontext auch beeinflussen. Sei es jetzt, dass wir uns eine eigene Kamera kaufen, sei es jetzt, dass wir Sachen ansprechen wie, lass uns einen zentralen Ort machen, sei es so etwas wie, lass uns das doch irgendwie in wir machen noch einen Kaffee-Talk als Nachmittagstermin, wo man einfach mal so miteinander quatschen kann. Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall nicht Opfer, wir können die Sachen gestalten. Dementsprechend, ich hoffe, heute waren ein paar Sachen für euch dabei. Wenn ihr eigene Tipps und Tricks dazu habt, fühlt euch bitte vollkommen frei und herzlich eingeladen, das bei dem Blogpost zu dieser Folge oder auch bei den Social-Media-Kommentaren dazu einfach hinschreiben, einfach dazu schreiben. Wir freuen uns über jeden weiteren sinnvollen und hilfreichen Tipp. In dem Sinne, euch noch frohes Schaffen und Olli, schön, dass wir drüber sprechen konnten.
Sehr gerne.
Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch einige wertvolle Impulse gegeben. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann gebt uns doch mal einen kleinen Impuls. Und zwar in eurer Spotify-App oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr jeweils eine Bewertung hinterlassen. Schreibt einen kurzen Text, vergebt ein paar Sternchen. Das würde uns wirklich freuen und weiterhelfen.